Und bei euch, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann man auf dem Insta-Profil Olga und Tue das live sehen, weil Martina draußen stand, oder?
Ja. Ich war nicht die Person, die gefilmt hat. Ich habe eingewiesen, wie er fahren soll. Aber schlussendlich, es waren noch zwei weitere Personen mit uns dabei und die eine Person hat gefilmt und die war dann auch so souverän und hat so richtig draufgehalten, als das Auto so gekippt und gerollt ist und den Hang herunter. Und
man muss vielleicht noch kurz sagen zu der Situation, es wurde niemand verletzt.
Ja. Aber das ist dann am Schluss trotzdem Freiheit. Wir haben das ja alle schon.
Oder aber das ist ja die naive Vorstellung, wenn man zu Hause ist. Man denkt, man hat einfach lange Ferien und hat wirklich nicht mehr so Probleme. Aber die Realität ist, dass der Alltag einfach ein anderer ist, aber auch ein absolut problembehafteter Alltag. Also wie finde ich Wasser, wie finde ich Essen, das ist ja hier überhaupt keine Frage.
Wo schlafen? Auf Toilette.
Und dann aber auch die ganzen persönlichen Themen, die nimmt man ja komplett mit. Ist ja nicht so, dass die zu Hause in der Schweiz bleiben.
Und dann einfach gar nichts mehr machen.
Ja.
Gar nichts mehr machen. Einfach Stühle raus, einfach nur noch geschillt, will man sagen.
Und hat euch das
hat
geholfen?
Dann auch geholfen. Ja, das hat dann geholfen.
Weil das ist unser größtes Learning. Immer wenn wir gestresst waren, haben wir aufs Gaspedal gedrückt. Aber eigentlich hätten wir die Bremse drücken müssen. Und das haben wir spät gecheckt.
Ihr seid Fluchttiere.
Wir waren ein bisschen getrieben.
Genau. Und Kamele legen sich ja hin. Das wisst ihr ja, ne? Kamele legen sich einfach hin bei Gefahr. Und das sind wahrscheinlich wir. Wir haben dann einfach mal geschillt, nichts mehr gemacht.
Ja. Moin. Grüezi, grüß Gott und hallo, liebe Fernweh-Freunde, Langzeitreisende und Kinoliebhaber. Die Landratte begrüßt euch heute zur 73. Folge eures Lieblingspodcasts Landy und Leute. Und ich, Rainer Schuler, bin euer Laberfeuer-Host. Heute habe ich gleich zwei Gäste im Studio. Und was für welche? Martina und Tobias Baumeler aus St. Gallen in der Schweiz sind mit ihrem Landy, der Olga, einem Defender 300 TDI, 2 Jahre und 3 Monate durch 44 Länder gereist. Vom Balkan über die Türkei, den Kaukasus, durch den Iran, in die arabische Halbinsel, Sudan und hinunter nach Südafrika. Und das mit allem, was das Leben so mitbringt. Einem Landy-Überschlag in Kappadokien, einem Chassisbruch in Kapstadt und einem angekündigten Baby unterwegs. Wie ein zufälliger Schützengartenbrauerei Sonnenschirm am Yukon River in Kanada den Landy-Traum ihres Lebens ausgelöst hat, was man lernt, wenn man 2 Jahre zu zweit im Fahrzeug lebt und plötzlich bald zu dritt sein wird, und warum der Defender Olga der Reisegefährte war, der sie immer wieder in Kontakt mit fremden Kulturen gezwungen hat, auch wenn sie gar nicht so schnell, wenn sie es gar nicht so schnell wollten. Das erzählt uns Martina und Tobias gleich selbst. Also Leute, holt euch noch schnell ein Schützengarter aus dem Kühlschrank. Macht es euch am Laberfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Denn dieses Bier aus St. Gallen war es, das am Straßenrand in Kanada alles ins Rollen gebracht hat. Also adäquater geht's ja wohl kaum. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen mit der 73. Folge und der Geschichte von Martina, Tobias und ihrer Landy Lady Olga.
Guten Abend, liebe Landy und Leute-Fans. Ich bin's wieder. Heute sind wir mal wieder in der Schweiz unterwegs. Und wie ich's schon angekündigt habe und auch immer wieder zum Ende jedes Podcasts euch die Hörerinnen und Hörer bitte, sich bei mir zu melden, haben sich auch Martina und Tobias bei mir gemeldet. Schon gleich nach der ersten Ausstrahlung eines Schweizer Podcasts, sag ich mal so, die Anna Heinze, die bei mir hier zu Gast war, das hat eine Welle in der Schweiz ausgelöst. Alle wollen jetzt bei mir in einem Podcast sein. Und die beiden wiederum habe ich gleich als erstes genommen, weil die eine sehr interessante Geschichte haben. Also erstmal guten Abend oder grüezi, Martina und Tobias.
Salut.
Grüezi miteinander. Grüezi. Ja, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen.
Ja,
sehr gut.
Danke, dass du mit uns heute einen Podcast aufnimmst.
Genau. Schön, ja. Mich freut das besonders auch, dass ich euch ja jetzt dann auch seitdem, das ist ja schon wieder ein paar Wochen her, folge ich euch natürlich bei Instagram, schaue mir eure Fotos an. Es gibt ein ganz interessantes Projekt von den beiden. Also die werden demnächst im Kino zu bewundern sein. Ja, die ganze Thematik werden wir heute natürlich durchsprechen, ansprechen, aber den Spannungsbogen müssen wir natürlich auch noch beibehalten. Also das lösen wir dann zum Ende aus, also bleibt bitte dran. Nein, also ich fange immer mit meinen Gästen damit an, dass sie sich ein bisschen vorstellen, wo kommen sie her, was hat sie dazu getrieben, das zu machen, was sie heute machen. Also ihr beiden, wer möchte mal anfangen, aus einer Vergangenheit vor, ein wenig zu erzählen?
Ich stelle sie vor und du erzählst von deinen Träumen, oder? Ja, also wir sind Martina und Tobias Baumeler. Wir heißen auf Instagram Olga und Tour. Und wir kommen aus der Schweiz, wie schon gesagt, genauer gesagt aus St. Gallen. Wir sind seit, 2013 sind wir ein Paar, das sind 13 Jahre jetzt.
Ja.
2018 sind wir verheiratet.
Mhm. Wir haben zwei kleine Kinder.
Mittlerweile haben wir zwei kleine Kinder und einen Hund.
Und einen Hund, genau.
Ja, genau, und einen Landy. Das ist ein sehr enges Familienmitglied gewesen, schon immer noch, aber während der Reise ist wirklich ein starker Fokus auf dem Landy. Aber jetzt zurück in der Schweiz steht er einfach in der Scheune und wir vermissen ihn schon recht fest. Mhm. Aber genau, vielleicht mal dazu, warum wir überhaupt einen Land Rover haben, einen Defender.
Das ist genau. Ein guter Einsatz, jawohl.
Ja, ich.
Wer hatte als erstes diesen Floh im Ohr, sich einen so ein naja, spannendes Auto zu kaufen.
Ganz klar, mein Mann.
Das kam von mir. Und zwar war ich vor Martina, bevor wir zusammen waren, schon oft auf Reisen. Und da gab es diese eine Reise nach Kanada. Und ich war da mal mit meinen Freunden unterwegs.
Wie seid ihr gereist?
Wir waren mit dem Rucksack unterwegs. Wir haben da ein Floß gebaut auf dem Yukon River. Sind da den Yukon River runter. Und eines Tages sahen wir da am Straßenrand, als wir im Auto unterwegs waren, ein Sonnenschirm mit dem lokalen Bier von unserem Heimatort in St. Gallen.
Schützengarten.
Und wir dachten so, das kann nicht sein. Und sind auf die Bremse getreten, angehalten und sind da schauen gegangen, was da los ist.
Ja.
Und haben da zwei Schweizer getroffen. Die mit dem Landy schon seit 4 Jahren unterwegs sind und da gerade Pause gemacht haben. Und so bin ich das erste Mal mit dem Fahrzeug in Kontakt gekommen und da habe ich mir vorgenommen, irgendwann in meinem Leben möchte ich auch mal mit so einem Fahrzeug um die Welt ziehen, weil mich das Fahrzeug irgendwie so in den Bann gezogen hat.
Ja.
Über 10 Jahre später,
genau 10 Jahre,
10 Jahre später.
Ich glaube, ja. Ich dachte.
2017 war das.
War das nicht 11 und dann 21 sind wir los?
Nein, 17, glaube ich.
Das waren wir ja schon.
Als die Preise von den Landys gerade.
Ah, das willst du sagen. Entschuldigung, ja. Okay, ja.
Ich habe dann immer so ein bisschen geliebäugelt. Wir hatten eigentlich kein Geld dafür. Und dann an dem Punkt, als die Landys nicht mehr produziert wurden, sind ja bekanntlich die Preise hoch.
Ja.
Dann hatte ich zu Martina gesagt, so jetzt oder nie. Und dann haben wir unsere Konten geplündert.
Okay.
Wirklich geplündert.
Die Mutter noch um Unterstützung gebeten.
Okay, genau. Und haben uns einen alten 300 TDI gekauft.
Am anderen Ende der Schweiz.
Genau.
Zum Glück ist die Schweiz klein.
Ohne groß Ahnung von dem Fahrzeug.
Ja, du hast dich schon sehr detailliert informiert, welches Modell du willst.
Ja, wenn man den Stand von Wissen dazumals mit dem Stand von Wissen heute vergleicht, hatte ich keine Ahnung.
Ja, gut. Ja.
Ich wusste einfach, ich will einen 300er TDI. Mehr wusste ich nicht.
Ja.
Genau. Vielleicht auch da wieder für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Damals hieß die Marke noch Rover und das Modell Land Rover. Ne? Ja. Das ist ein wichtiger Hinweis. Danach gab es dann Defender. Davor gab es Serien. Ne? Wir haben ja auch mal einen Bildungsauftrag. Wir müssen den Leuten ja beibringen, was das wirklich alles bedeutet. Ne? Also das ist nicht Zwischenauto, sondern das war wirklich sehr beliebt, weil das einfach die neue Generation, die vierte Generation dieses Land Rovers waren, der aber noch nicht Defender hieß. Das ist nun mal der Kleinteil. Und das warum war das gerade dein Favorit?
Vom Motor her halt simpel.
3 Liter Diesel?
2,5 Liter Diesel, ja.
Okay.
Fast keine Elektronik. Und ich hatte mich dazumals eingelesen, der sei gut für Langzeitreisen unterwegs zu sein. Den könnte man überall reparieren.
Das haben wir auch wirklich sehr gut getestet.
Genau. Also okay. Expeditionsfahrzeug. Das sei das der beste Motor. Habe ich mich so damals beraten lassen.
Okay.
Hat sich aber auch bewahrheitet.
Irgendwie schon, aber irgendwie, ja.
Den Motor hatten wir nie
Ärger. Ja, okay, ja, das stimmt.
Genau. So ging das Ganze mit dem Landy los. Und wir haben dann über die Jahre das Fahrzeug umgebaut zu Hause.
Also es war dann ein Alltagsfahrzeug schon erstmal, dass man dann mal immer wieder für Reise oder Camping oder Wochenende oder Urlaub ausbenutzt, also genutzt
weniger.
Hat? Oder?
Es war schon wirklich schon, aber es war schon ganz klar der Plan, wir bauen das Auto um für eine Langzeitreise.
Ah, okay.
Und wir haben das dann immer wieder mal ein bisschen getestet, mal ein Wochenende oder mal 2 Wochen nach Schweden. Aber grundsätzlich war immer der Plan, wir wollen lange verreisen. Und dafür das Setup aufbauen. Und dann halt neben Vollzeitjobs, Studium, Weiterbildung sind wir viel in der Werkstatt gesessen und haben geschraubt. Und also geplant, mein Mann hat geschraubt, versucht. Ich habe mentale Unterstützung gemacht, assistiert, ein bisschen, ich weiß gar nicht, was ich diese ganzen Stunden da gemacht habe, aber ja.
Material
ja, den Plan für die Inneneinrichtung.
Ja.
Genau, und so ging dann das weiter. Und irgendwann mussten wir halt, man könnte ewig sich vorbereiten für so eine Reise. Dann mussten wir halt, ja, wir haben uns dann ein Datum gesetzt, wo wir los wollten, auf dieses Datum.
Wie weit war das dann noch in der Zukunft?
Das Datum? Recht weit in der Zukunft, weil ich war noch in meinem Studium und es war klar, das will ich abschließen. Und dann haben wir ein halbes Jahr später terminiert. Das war schon, würde ich sagen, 2 Jahre voraus. Aber es hat uns mega geholfen, um dieses Ziel verfolgen zu können und Perspektive zu haben.
So macht man das.
Ja.
Sonst kommt man nie los.
Nee, wirklich, ja. Und wir haben das Datum kein einziges Mal verschoben. Also am Schluss, natürlich, wir sind 2 Wochen später wir sind schon ein bisschen später losgekommen, aber nicht, weil wir das Datum verschoben haben, sondern das war da, es gingen doch noch 5 Sachen kaputt vorhin,
einiges,
oder? Ja. Irgendwie waren mechanisch dann in der letzten Minute noch 1000 Sachen, aber ja, nicht weil wir so dachten, ach, wir wollen doch noch nicht los, das waren nie die Gründe.
Okay, mit welcher Zielsetzung dann erstmal, was war der erste Punkt, wo ihr dann darauf zugesteuert seid? Wann war das jetzt genau? 2000,
wie weit?
Das Datum?
Aha, das war März 2021. Frühjahr 2021.
Voll in die Corona-Zeit.
Vollgas. Es war überall richtig krass. Ja. Und es war die dritte Welle und es kamen gerade die Impfungen raus. Und in der Schweiz durften sich nur speziell chronisch Kranke und Personen über 80 impfen lassen. Und wir wussten, wir brauchen diese Impfung, wenn wir reisen wollen. Das ist sonst einfach so kompliziert. Und dann haben wir über eine Freundin, die Ärztin ist, haben wir irgendwie einen Platz ergattert und sind dann da mit ganz vielen 80-Jährigen in der Schlange gestanden und haben diese Impfung erhalten. Ja.
Okay.
Haben wir uns ein bisschen schlecht gefühlt, aber jetzt im Nachhinein, ich glaube, ist für alle okay mittlerweile. Ja, genau. Wir hatten dann diese Impfung und das hat uns auch wirklich Tür und Tor geöffnet an den Grenzen. Die zweite Impfung haben wir dann, die dritte Impfung? Irgendeine Impfung haben wir dann im Irak noch nachgeholt.
Ja. Oh.
Ja, das war auch eine tolle Geschichte.
Spannendes Erlebnis, ja.
Nicht so liebevoll wie in der Schweiz, aber es hat auch geklappt.
Und in welche Richtung seid ihr los? Mit welcher was war der erste Zielpunkt?
Was man noch sagen muss vielleicht ist, wir waren beide schon viel unterwegs vor dieser Reise und vor allem für mich war es wichtig für die Reise halt einmal los ohne Zeitlimit quasi.
Und eigentlich auch ohne Ziel, also ohne, das, was er gefragt
ohne
hat.
Ohne Ziel halt uns doch, das Ziel war vorhanden. Wir wollten die Seidenstraße fahren.
Ja.
Aber dann weiter und weiter und weiter. Ja. Hat so den Horizont offen lassen, ohne dass man so ein Enddatum hat, wo man weiß, da müssen wir wieder zu Hause sein oder dann wieder arbeiten oder halt so. Wir wollten uns das bewusst offen lassen und halt zu Hause alles auflösen.
Job gekündigt, Wohnung gekündigt, letzten Sachen bei der Mutter in den Keller gestellt. Und wir haben lustigerweise auch immer, wenn uns jemand gefragt hat, wohin fährt ihr denn jetzt am Anfang? Wir haben uns nicht entschieden, ob wir südlich Richtung Italien oder nördlich Richtung München fahren, um zu starten, weil wir einfach
nicht wussten, wie.
Wir wollten das nicht wissen irgendwie. Ja. Und irgendwie war es schon ein bisschen.
Ja, das ist die originellste Antwort auf meine Frage.
Ja, ja.
Auf dem Heimatschein stand oder auf dem Bürgerschein, ich weiß nicht,
ja, wie man den sagt. Die Abmeldung aus der Schweiz.
Genau, da stand drauf, ausgewandert nach Italien. Wir waren nie in Italien mit dem Fahrzeug auf dieser Reise, auf jeden Fall. Ja, dann ging es los. Balkan, zuerst Balkan runter. Griechenland, Türkei und am Anfang waren wir ziemlich schnell unterwegs, weil wir wollten einfach weg und dachten, ja, alles was Nähe Schweiz ist, können wir ja später mal noch machen.
Hattet ihr auch so diesen Switch vom Urlaubsmodus, wo man dann vielleicht ein bisschen schneller unterwegs ist, von Sightseeing zu Sightseeing so? Um dann in den Reisemodus zu kommen, war das bei euch auch sowas?
Ja.
Wir dachten, wir hätten den schon gehabt. Und dann ist aber etwas passiert, das uns so richtig in diesen Reisemodus versetzt hat.
Ja.
Und das haben wir erst später festgestellt, dass uns das extrem geholfen hat, in unserer Reise anzukommen und wirklich im Moment zu leben. Und das Erlebnis war eigentlich nicht schön.
Es hat uns eigentlich wortwörtlich gebremst. Und zwar hatten wir da in der Türkei in Kappadokien einen Überschlagunfall, was uns nach 3 Monaten Reisezeit einen Werkstattaufenthalt von 3 Monaten beschert hat.
Ja.
Und diese Zeit vom Stillstand und Auf und Ab von emotionaler Achterbahn hat uns wirklich ankommen lassen auf unserer Reise.
Ja, ja. Also da muss ich gleich wieder eine kleine Anekdote einschieben. Ich habe auch schon mal eine Gästin gehabt, die ist auch von der Straße abgekommen mit ihrem Landy, von so einer Schotterpiste, weißt du, das ist ja auch wie auf Schmierseife, und dann weggekommen und dann hat die sich überschlagen. So. Und die hat mir das auch so ähnlich erzählt und so, das habe ich gedacht, boah, wie kann sich so ein Auto überschlagen, ja? Und bei euch, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann man auf dem Insta-Profil Olga und Tour das live sehen, weil Martina draußen stand, oder?
Ja. Ich war nicht die Person, die gefilmt hat. Ich habe eingewiesen, wie er fahren soll. Er hat aber gar nicht auf mich gewartet. Also, es war nicht meine Schuld.
War ja klar.
wir hatten noch zwei.
Weil ich nicht auf dich gehört habe.
Ja, darum. Darum. Nein, man hätte die Stelle nicht anders fahren können. Es war nicht fahrbar.
Da machst du ein großes Fass.
Das ist ein sehr großes Fass, das wir stundenlang schon besprochen haben. Ja.
Aber das habt ihr in 3 Monaten dann auch zu Ende ausdiskutiert, weil am Schluss.
Du kannst ja nicht vorstellen, wie oft ich an der Stelle war und mir überlegt habe.
Und andere Personen ihre Meinung abgegeben haben. Und aber schlussendlich, es waren noch 2 weitere Personen mit uns dabei und die eine Person hat gefilmt und die war dann auch so souverän und hat so richtig draufgehalten, als das Auto so gekippt und gerollt ist und den Hang herunter. Und
man muss vielleicht noch kurz sagen zu der Situation, es wurde niemand verletzt. Ich war alleine im Fahrzeug.
Ja.
Wir haben uns wirklich einmal komplett überschlagen. Oder ich habe mich einmal komplett überschlagen. Und das Einzige, was ich hatte, war so ein kleiner Kratzer an der Schulter. Was eigentlich unglaublich ist.
So. Ja.
Und es fühlt sich, dem Moment, wo man realisiert, dass das Fahrzeug kippt, ich kenne ja nur die Perspektive vom Fahrzeug innen, da fühlt sich so, es hat sich richtig smooth eigentlich angefühlt. So. Und wenn man das Video von außen sieht,
nicht so smooth.
Da rumpelt es und kracht es richtig übel. Und für mich hat sich das gar nicht so angefühlt.
Du warst wahrscheinlich wie so in Zeitlupe versetzt.
Es war für mich wie Zeitlupe, ja. So der ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, so jetzt scheiße, bis zum Stillstand.
Ja, genau. Also auch nochmal meine Hörerinnen und Hörer, die ja keine Kamera haben. Wir haben ja bei Riverside jetzt auch Kameras, wir können uns da sehen. Man sieht richtig, wie der Tobias nochmal mitgeht, wie sich die Muskeln alle anspannen, dass du nicht noch den Arm nach oben nimmst, um dich abzustützen. Also du tauchst wieder mal richtig ein. Also ich glaube auch, das wird auch noch lange so bleiben. Dieses Erlebnis ist ja einmaliges, hoffentlich, ja, was dann auch noch einigermaßen gut ausgegangen ist, also keine gesundheitlichen größeren Blessuren davongetragen hast, ist ja lobenswert.
Es macht definitiv etwas mit deinem. Also ich musste danach auch eigentlich, man kann es so sagen, wieder lernen, Landy zu fahren. Im Gelände.
Ja. Oh. Ja.
Jedes Mal, wenn sich
Vertrauen
das Fahrzeug,
aufbauen, oder?
Jedes Mal, wenn sich das Fahrzeug so ein bisschen seitlich geneigt hat, dann ging bei mir der Popometer los.
Glaube ich, dass man da erst wieder Vertrauen fassen muss.
Nicht, das kennt man, wenn man Landy fährt, dann wäscht einem das Fahrzeug so an den Hintern. So. Boah, man, es drückt einem so in den Sitz, wird so unangenehm im Bauch. Ja. Und da musste ich ganz oft dann anhalten, ums Fahrzeug gehen, die Lage von außen beurteilen und sagen, okay, kein Problem, wir können weiterfahren, um mich so Stück für Stück wieder ranzutasten. Und das Gefühl, wie weit es okay ist.
Ja, weil wir waren wirklich am Offroaden, als der Unfall passiert ist und nicht irgendwie auf einer Straße, wo wir zu schnell gefahren sind. Und
warum ist besonders wichtig? Eine einmalige
das,
Szene,
das
muss man auch schon.
Das hat sich auch verändert. Sorry.
Ja. Habt ihr das in die Werkstatt, in die Garage, wie sagt ihr immer, Garagerie zum Garagisten?
Ja, Werkstatt. Ja, das ist auch eine gute Geschichte. Wir haben einen Tag vorher hatten wir ein Quietsch, die Bremse hat gequietscht, oder?
Radlager und Bremse mussten wir machen.
Und dann haben wir halt in der ganzen Region einen guten Mechaniker gesucht, haben einen gefunden, haben da die Bremsen erneuert und hatten in dem Sinn die WhatsApp-Nummer von ihm. Und als wir den Unfall hatten, haben wir dem einfach ein Foto geschickt, der ist ein Defender-Mechaniker, ausschließlich Defender, Foto geschickt und gesagt, wir brauchen Hilfe. Und eine Stunde später ist er da aufgetaucht, ohne Standort. Er wusste vom Foto her, wo das ist. Und das ist eine verwinkelte Region. Er wusste, wo das ist, hat einen Übersetzer mitgebracht, zwei Defender und der Traktor ist, glaube ich, sonst gekommen, oder? Und dann hatten wir zwei Defender und Traktor und die haben uns geholfen, uns da zu bergen. Aber wir waren 5 Stunden beschäftigt.
Wow. Das Fahrzeug ist aber...
Ja.
Es fuhr. Der Defender fuhr danach wieder.
Der hat einmal das Blech vom Rad ein bisschen weggedrückt.
Ja, Radkasten ein bisschen zurechtgebogen. Keilriemen wieder drauf.
Ja.
Und Motor starten und los.
Und dann sind
aber
wir
es war
mit
keine Scheibe mehr drin, oder?
Genau.
Das war richtig mühsam.
Ja, wir mussten dann schon so 20 Minuten fahren. Und ohne Windschutzscheibe ist das...
Hinter einem anderen Fahrzeug ist richtig.
Ja.
Auf nicht befestigter Straße.
Wow.
Aber geht, mit der Defender, der fährt immer.
Ja.
Aber jetzt hattet ihr dann ja auch, wenn ihr in der Werkstatt hattet, ja auch keine Schlaf-Wohnmöglichkeit mehr. Oder wie habt ihr das geregelt?
Wir haben 3 Monate lang im oder neben dem Auto schlafen dürfen.
In der Werkstatt.
Ja. Ja. Das war wirklich genial.
Wir wurden quasi zum Inventar dieser Werkstatt.
Also wir haben
da gleich, habt ihr gleich eure Schulden abgearbeitet oder was weiß ich. Also habt ihr gleich
abgewaschen, geputzt.
Und ich muss sagen, so, das war für mich so der Start meiner Schrauberkarriere. Dann, am Anfang hat es geheißen, 2 Wochen ist das Auto wieder flott.
Er hat gesagt... 10 Tage. 10 Tage und dann hat er das Auto wieder zusammengebaut. Ah ja, 90 Tage waren es.
Organisation.
Woran lag das größtenteils? Fehlten Ersatzteile oder?
ja,
gab's keine Windschutzscheibe mehr auf dem internationalen Markt, oder?
Beschaffung von Teilen, die Kommunikation, also die fand größtenteils über Google Translator statt, weil sie ja nur Türkisch gesprochen haben da, kein Englisch und wir kein Türkisch können. war die Kommunikation sehr zäh, vor allem am Anfang.
Mhm.
Und halt die ganze Organisation, arbeitsmäßig vielleicht, ja, am Stück.
Ja.
Aber halt bis alles, was wir brauchten, da war, etc., ist Zeit vergangen. Und die Zeit habe ich mir anfangs damit vertrieben, halt denen zuzuschauen, was sie machen. Irgendwann habe ich begonnen, halt.
Also da kamen jeden Tag 1 bis 3 Landys rein, die ein Problem hatten. Und die wurden dann repariert. Und die hatten immer Vorzug vor unserem Landy. Ja, okay. Das heißt, Tobi konnte die ganze Zeit zuschauen und lernen. Und nur wenn keine Arbeit da war, dann haben sie sich unserem Auto gewidmet.
Und so, ja, das war für mich wie ein Werkstattpraktikum. Und ja, am Schluss habe ich da selbstständig Fahrzeuge repariert.
Umso besser.
Ja, und das
kann
war
für eine lange Reise nur Vorteil haben. Ne?
Ja.
Ja. Das war für mich so der Startschuss. Ab da habe ich sehr viele Sachen selbst dann gemacht am Fahrzeug.
Mhm. Und immer wieder, wenn wir eine Frage hatten, durften wir unseren türkischen Mechaniker anrufen, Video machen und der hat uns weltweit weitergeholfen. Das ist wirklich eine Freundschaft fürs Leben da.
Ja. Euer Basecamp habt ihr jetzt in der Türkei.
Ja. Nur leider waren wir noch nie wieder da. So schade. Ja,
welche Region ist das eigentlich genau? So, oder was heißt grob diese Region?
Kappadokien. Kappadokien in der Mitte von der Türkei.
Ziemlich genau in der Mitte der Türkei. Ja.
Das ist dort, wo die Luftballons, die Heißluftballons jeden Morgen aufsteigen.
Mhm. Ja, muss toll sein da, ja.
Mhm.
Ja, das sieht man auch an diesen ausgewaschenen, in dem Video sieht man ja diese glatten Flächen da, ne, wo ja auch so
nicht Kaskaden sind und so. Nicht runterfahren.
Und in der Türkei ist nicht jede Straße angeschrieben, die nicht für Fahrzeuge gedacht ist. In der Schweiz steht ja Fahrverbot.
Ich muss sagen, Google führt auch da runter.
Ja, leider.
Gut, so, und dann irgendwann, Halleluja, zweites Richtfest, die Karre stand wieder. Wie ging es da weiter?
Ein bisschen langsamer sicher, weil wir waren jetzt im Reiseflow. Wir sind dann nach Georgien und Armenien, also die Kaukasusregion, und dann auch in den Iran. Und das war wirklich die beste Zeit für uns. Da haben wir so richtig, richtig viele tolle Erfahrungen gemacht, sowohl mit den Leuten, wie aber auch mit Offroading in Wüsten. Da waren wir zum Teil, einmal waren wir 8 Tage allein in der Wüste, ohne dass wir eine Person oder ein Tier gesehen haben. Das war wahnsinnig eindrücklich und mega schöne Eindrücke in einer komplett fremden Welt und Region und Kultur. Ja, wow, das hat uns sehr gefallen. Und dann wollten wir eigentlich ja die Seidenstraße machen. Und die ging aber nicht wegen Corona. Und dann haben wir die Option gehabt, dass wir nach Pakistan, Indien oder auf die arabische Halbinsel. Und wir haben uns dann für die arabische Halbinsel entschieden, weil uns auch das Kulturelle so mega entsprochen hat und wir die Wüsten absolut zu lieben begonnen haben.
Es war für uns immer so ein Ort der Ruhe und Ort zum Auftanken irgendwie. So alten Städten oder vielen Menschen oder hat auch Probleme, sind wir oft in die Wüste rausgefahren. Das war so auf Knopfdruck irgendwie, ja.
Mhm. War das auch so ein bisschen noch in der Reise, diesen Wunsch zu reisen, war das auch so ein Impuls, wo wir sagen, okay, man will mal wirklich zur Ruhe kommen? Also ich weiß ja nicht, was ihr so beruflich gemacht habt vorher, Studium ist ja immer stressig, aber dass man da einfach mal rauskommt und sich da nicht mehr um solche Dinge kümmern muss, die eigentlich dann für Fremde sind, sondern nur noch um seine eigenen Sachen? War das so der Grund, auch die Reise im Kopf zu planen, sich dafür zu begeistern?
Ja, schon. Es war schon Ziel der Reise, halt einfach mal weg, irgendwie den Sinn, einen Plan fürs Leben irgendwie auch zu finden, Freiheit zu suchen.
Genau, Freiheit.
Ja, irgendwie die Freiheit. Und
ja, keine Verpflichtungen haben und auch keine Probleme haben.
Das war so die Traumvorstellung irgendwie, ja.
Um dann allein schon jeden Morgen das Problem mit der Toilettengang zu haben und wo kriege ich das Essen her und wo kriege ich Frischwasser her und ich weiß es.
Das ist ja,
aber das ist dann am Schluss trotzdem Freiheit. Wir haben das ja alle schon. Oder
aber das ist ja die naive Vorstellung, wenn man zu Hause ist. Man denkt, man hat einfach lange Ferien. Und hat wirklich nicht mehr so Probleme. Aber die Realität ist, dass der Alltag einfach ein anderer ist, aber auch ein absolut problembehafteter Alltag. Die Probleme werden einfach
anders
und ein bisschen lebenszentrierter. Also wie finde ich Wasser, wie finde ich Essen, das ist ja hier überhaupt keine Frage.
Wo schlafen, wo auf Toilette.
Richtig, Platz suchen. Ja.
Genau. Und dann aber auch die ganzen persönlichen Themen, die nimmt man ja komplett mit. Ist ja nicht so, dass die zu Hause in der Schweiz bleiben, die Themen, die einen beschäftigen oder mit Sachen, die man struggelt, das kommt eins zu eins mit und wird zum Teil auch intensiver und stärker, weil man weniger abgelenkt ist.
Oder das nahe Umfeld fehlt.
Ja.
Auch, ja. Familie, also, Freunde sind dann auf einmal wieder weg.
Ja.
Die einem ja auch durchaus mal positiv zur Seite gestanden haben und solche Dinge fehlen dann schon wieder, ne?
Ja.
Ja, das ist sowas, was ich auf Langzeitreisen immer merke, so der alltägliche Austausch mit nahen Freunden, so das Alltägliche, hey, wie geht's dir, oder erzählen, was passiert ist, das reduziert sich auf so einer Reise auf den Reisepartner, so hauptsächlich, außer man trifft mal andere Leute oder so. Grundsätzlich ist es eigentlich der Reisepartner. Und irgendwann hat man sich die Sachen erzählt oder man ist so wie im selben Boot. Man,
man wird fast zu einer Person.
Ja, der praktische Austausch mit einem guten Freund, du erzählst dem, hey, heute ist das und das und das schief gelaufen. Der sagt, hey, ja, bei mir ist das und das schief gelaufen. Ah, ja, gut, passt. Oder schaust doch mal so oder so an. Der minimale Austausch, um Probleme irgendwo zu deponieren und sich dadurch irgendwie zu befreien davon. Keine Ahnung, ist das irgendwie in Art und Weise schon. Das fehlt oft und es werden dann halt aus Kleinigkeiten halt, wenn man den Austausch nicht hat, schneller Elefanten halt.
Ja, man verstärkt sich gegenseitig, oder? Im Positiven wie im Negativen. Also die schönen Erlebnisse, die kann man teilen oder sie werden noch schöner. Aber die Negativen, wenn beide das Gleiche fühlen, verstärkt man sich gegenseitig auch.
Ja.
Ja.
So. Vielleicht geht es ja nicht allen so. Vielleicht sind dann doch wir so.
Ja, ich weiß.
Könnte auch sein. Das wäre jetzt spannend, das zu diskutieren mit den Hörern.
Genau. Ja, aber diese tägliche Herausforderung, sag mal, bezüglich Kleinigkeiten, ne, wie zum Beispiel, wo schläft man, welchen Stellplatz, wo kriegt man wieder was zu essen her oder was kocht man heute Abend, also wirklich macht man wieder ein Lagerfeuer und so, wo kriegt das Holz her und so. Das sind ja dann diese Herausforderungen tagtäglich, die würde ich jetzt nicht als Probleme bezeichnen, sondern das ist halt, weil man das nur für sich macht, das ist ja das Schöne, man macht das ja nur für sich und seine Partner, ne? Und nicht für,
nicht
man steht jetzt nicht auf, geht zur Arbeit für eigentlich andere. Die einem dafür dann Geld geben. Ne? Das ist ja eben, das ist ja diese Freiheit. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, auch viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer sind da genau dieser Meinung, die das schon mal erlebt haben. So, ist ja klar.
Wir haben jetzt eher von wirklichen Problemen und Belastungen gesprochen, aber nicht, dass der Alltag auf Reisen belastend wäre.
Nein, ich finde das im Gegenteil, ich finde den Alltag auf Reisen schön. Es ist so auf das Wesentliche zentriert. Man beschäftigt sich den ganzen Tag lang mit vielleicht Wasser füllen. Wo kriege ich Wasser her? Trinkwasser.
Ja.
Das kann sein, den ganzen Tag. Ja. Oder halt, wir sind halt oft, wir wussten oft am Morgen nicht, wo wir am Abend sein werden. Wir sind halt los und im Verlauf vom Nachmittag haben wir begonnen, irgendwie einen Stellplatz zu suchen. Was halt oft so aussah, dass wir quer Kartenentschluss irgendwo, da sieht schön aus, und dann mal losgefahren sind.
Straße probiert, wieder umgedreht, nächste
geht Straße nicht, probiert. Festgefahren, wieder zurück. Nochmal festgefahren, 3 Stunden später, wird langsam dunkel. Gut, wir schlafen hier. Halt, ja.
Dann läuft dann noch ein Schäfer über den Weg, der lädt einen dann zum Essen ein und plötzlich ist wieder eine ganz andere Situation. Ja,
genau. Man weiß einfach nie, was passiert und darum lohnt es sich auch nicht, Pläne zu machen. Sobald du einen Plan hast, bist du nicht mehr offen für Begegnungen und das macht es eigentlich ein bisschen kaputt. Ja. Also Offenheit ist sehr wichtig,
Dann wahrscheinlich viele werden das auch als Freiheit bezeichnen. Das ist einfach so.
Ja, auf jeden Fall. Die Freiheit war riesengroß, Und das, was uns jeweils die meiste Freiheit geraubt hat, war der Landy.
Aber er hat sie uns auch wieder gegeben.
Nur wegen des Landys hatten wir die Freiheit und er hat sie uns auch geraubt. Das ist ja wirklich...
Ich glaube auch, ohne den Landy hätten wir und ohne die Probleme am Landy hätten wir ganz viele Begegnungen gar nie erst gehabt.
Natürlich nicht. Die ganze Reise nicht. Gut, man hätte natürlich ein anderes Fahrzeug nehmen können, aber das ist halt so.
Also wir wären auch oft halt, hat uns ein Problem am Fahrzeug halt auch zu Kontaktaufnahme mit Menschen gezwungen. Schneller und viel direkter, als uns das eigentlich lieb gewesen wäre. Mhm. Wir wären da wahrscheinlich erst mal in die Stadt rein und hätten uns da mal hingestellt und mal geschaut und dann wären vielleicht nach ein paar Tagen mit irgendwem in den Kontakt gekommen. Anders, wir kommen da rein, wir brauchen ein Ersatzteil, wir fahren da rein, beginnen alle erdenklichen Kanäle aufzumachen, weil wir Hilfe benötigen und so eigentlich direkt in die Kultur, so sind wir direkt in die Kultur eingetaucht.
Von
0 auf 100.
Ja.
Und so sind so tolle Geschichten und Bekanntschaften entstanden, die ich nicht mehr missen möchte.
Ja. Wie war es auf der arabischen Halbinsel, heißt das ja, ne?
Ja.
Wie lange wart ihr da?
7 Monate waren wir in dieser Region.
Okay.
Ja, und da ist die Hilfsbereitschaft riesengroß. Also das ist wunderbar.
Ja. Kann man da überhaupt alleine stehen oder da wird man ja auch dann schon mal, aufgesucht, sag mal so, oder?
Ja.
Aus Neugier halt.
Haben wir das.
Okay. Und dann war er schon 22, richtig?
Ja. Dann war 22 und irgendwie war dann der logische Schritt, dass wir nach Afrika weitergehen. Weil arabische Halbinsel und wie fährt man da weiter, wenn man nicht verschiffen will? Das war dann klar. Und wir konnten, das war auch eine Odyssee, aber wir hatten da echt mega Glück. Wir konnten noch Israel bereisen. Wir sind von Israel nach Ägypten mit dem Fahrzeug. Das hat uns 3 Tage gedauert, eine Grenze. Da gibt es eine Regel, keine 4x4, keine Dieselfahrzeuge und nochmal was. Mhm. Ja, okay, die zwei dürfen nicht. Und was ist ein Landy? Ein Dieselfahrzeug 4x4. Ja, und dann mussten wir wirklich...
Nach Israel rein oder
nach Ägypten.
Über die Sinai-Halbinsel.
Ja, die Regel haben die Ägypter aufgestellt, weil sie nicht wollen, dass die Israelis mit ihren 4x4 nach Ägypten zum Offroaden kommen. Und das mussten wir zuerst alles mal checken. Und dann haben wir mit den Israelis gesprochen, dass wir unbedingt rüber wollen. Dann durften wir irgendwann zu Fuß nach Ägypten rüber und mit denen sprechen, um aufzuzeigen, was unser Wunsch und Bedürfnis ist und Ziel.
Ja.
Und dann am Tag 3 durften wir dann mit dem Fahrzeug rüber und dann wurde nochmal hardcore das gesamte Auto auseinandergenommen. Und irgendwann hatten wir dann die Erlaubnis, dass wir reinfahren können. Aber wir müssen dann wieder an der gleichen Grenze raus. Dann mussten wir das wieder lösen. Und nach 3 Tagen war dann gut und wir durften wirklich endgültig ins Land rein.
Das war so ein Tag Ägypten-Seite überzeugen, ein Tag israelische Seite überzeugen und ein Tag Grenzübertritt.
Ja.
Es war viel, sagt man dem, diplomatische Arbeit.
Ja, da musst du diplomatisch bleiben.
Und Geduld haben und beharrlich sein.
Ja. Und das war einfach die krasseste Grenze. Aber natürlich auch nach Irak rein war herausfordernd. Dann in den Sudan rein war wieder eine Challenge. Nach Äthiopien war schwierig, weil die haben da gerade die Visa, die Zollbestimmungen verändert.
Ja, obwohl. Und mein Visa hat gefehlt dann.
Und dein Visa hat noch gefehlt. Also,
aber wir kamen halt aus dem Nahosten, wo halt eine Grenze, die gut gelaufen ist, easy einmal 9 Stunden gehen kann.
Das war der Standard. 9 Stunden für eine Grenze, gut.
Ja, okay. Und
dann kamen wir auf Afrika, nach Afrika rein und da haben uns Leute dann schon auch erzählt, ja, die Grenzen seien tough und so, aber für uns war das wie ein anderer Vergleich, wenn wir da nach 2 oder 3 Stunden durch eine Grenze durch waren oder über eine Grenze durch waren.
Aber das war erst nach Kenia. So Kenia, Tansania wurde es einfacher. Oben, Äthiopien, Sudan.
Ja, da war es noch anders.
Ja.
Aber das war für uns so, ja, geil, los.
Ja, ja, voll, ja.
Ja, es hat sich schon verändert, so die Grenzübertritte.
Mhm.
Auch kontrollenmäßig, so wie das Fahrzeug angeschaut wurde.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und dann kommt man ja schon in, ja, Tansania, hast du vorhin schon gesagt, Kenia, da sind dann auch große Nationalparks, große Tiere und so weiter. Ja, das ist ja dann nun mal was ganz anderes, also Savanne, vielleicht sogar Dschungel, gegenüber jetzt den Wüstenregionen, wo ihr vorher wart. Gab es da besondere Highlights oder Eindrücke?
Ja, also wir waren in 2 Nationalparks, einmal Tansania, einmal Namibia, aber wir sind Low-Budget-Reisende und die Parks, die waren einfach so ein krasser Budgetpunkt, dass wir das wirklich aufs Minimum reduziert haben. Okay. Man sieht aber auch sonst mal Tiere. Wir haben nie einen Löwen gesehen, nicht in einem Park, außerhalb des Parkes meine ich.
Ja.
Ja, aber trotzdem sieht man natürlich eindrückliche Sachen.
Ja, klar.
Und ich muss aber sagen, wenn wir so über Highlights und so sprechen, dann hüpft mein Herz sofort zurück in den Nahen Osten. Ich war halt, das hat mich viel mehr gepackt und ich war auch reisemüde an einem gewissen Punkt. Eigentlich, als wir dann so genau in diese afrikanischen Länder kamen, wie Tansania, Kenia, da hätte ich eine Pause gebraucht.
Ja, okay.
Kennst du Reisemüdigkeit?
Ja, also wir hatten das, es ging sogar richtig emotional dann zur Sache. Also das war wirklich mal, wir waren ja ein Jahr unterwegs in Europa. Mhm. Nichtsdestotrotz, auch da gibt es interessante Punkte.
Ja, klar.
Und da gab es dann, auf Sizilien war das, einen richtigen Tiefpunkt. Also erst, wie gesagt, aus der Ferienmodus oder aus dem Urlaubsmodus raus in den Reisemodus. Das war ganz gut. Da kommt, ach, guck mal, nee, wir bleiben noch eine Nacht und wie schön ist das und hier und dort.
Ja.
Und dann ging die Zeit auch voran und so. Aber es war auch alles happy, also gut und nett und alles schön anzuschauen. Aber auf Sizilien hatten wir dann auch das Problem oder diese Erkenntnis, dass in Sizilien auch relativ viel Müll ist. Und zwar sowas von extrem. Du fährst zum Beispiel wirklich einen ganzen Tag durch Treibhäuser. Links und rechts sind nur diese Plastiktreibhäuser, weil dort alle Tomaten, alle Paprika, alles, was wir hier jeden Tag essen, dort angebaut werden muss mit Dächern drüber, sonst vertrocknet das doch egal. Also du fährst und fährst und fährst und die ganzen, komischerweise, die das da betreiben und denen es gehört, keinerlei Umweltbewusstsein. Keinerlei. Die schmeißen alles in die Straßengräben rein, es liegt auf der. Also es war richtig krass. Also von innerhalb von wenigen Tagen sind wir in so einen Strudel da reingekommen. Und da hatten wir, also auch gerade meine Frau Petra, die hat das richtig angegriffen. Und da waren wir auch eine Zeit lang scheiße drauf, bis dahin zu sagen, ey, das ist hier, müssen wir jetzt hier runter von der Insel. Ja. Und,
also ist euch auch das passiert, was wir vorhin besprochen haben, dass man sich dann auch im Negativen gegenseitig ein bisschen verstärkt.
Genau. Und dann einfach gar nichts mehr machen.
Ja.
Gar nichts mehr machen. Einfach Stühle raus, Essen, Trinken war ja genug da. Das war aber auch ein Campingplatz sogar, aber wir haben einfach nichts mehr gemacht. Einfach nur noch geschillt, will man sagen. Und
hat euch das
hat
geholfen?
Dann auch geholfen. Ja, das hat dann geholfen. Ne?
Weil das ist unser größtes Learning, was wir aber nicht so gut umsetzen konnten. Immer wenn wir gestresst waren, haben wir aufs Gaspedal gedrückt. Aber eigentlich hätten wir die Bremse drücken müssen. Und das haben wir spät gecheckt.
Ihr seid Fluchttiere.
Ja. Wir sind ein bisschen, wir waren ein bisschen getrieben.
Genau, genau. Und Kamele legen sich ja hin, das wisst ihr ja, ne? Kamele legen sich einfach hin bei Gefahr und das sind wahrscheinlich wir. Wir haben dann einfach mal geschillt, nichts mehr gemacht, einfach auch wirklich immer rausgeguckt in die Ferne. Da gab es den Vesuv in der Nähe, heißt der so? Naja, auf Sizilien halt. Und ja, das war wirklich gut. Mehrere Tage und dann langsam wieder, dann erstmal in die Stadt rein, ne, so normal. Und dann sind es weiter nach.
So muss man das machen. Man muss ein bisschen mehr Kamel sein.
Ja, genau. Cool. Ja, gut, ja. So, okay. Dann seid ihr aber unten, also richtig Südafrika rum, weil ihr wart dann noch in Namibia oder seid ihr einfach rübergefahren?
Also ich habe dann mal erfahren, dass ich schwanger bin.
Das war ich auch.
Ja, genau, das ist da auch noch passiert. Das war dann in Tansania.
Eine andere Dynamik ins Game.
Ja, das war.
Also man muss vielleicht beim Thema Reisemüdigkeit ein bisschen bleiben. Wir sind da halt von zum Teil sehr gering besiedelten Gegenden, Arabische Halbinsel, dann nach Afrika rein.
Und es hat immer überall Menschen gehabt.
Ja, Menschen, das hat sehr dicht besiedelt, der ganze Kontinent, die verschiedenen Länder.
Ja.
Und das hat uns in Kombination mit der Reisemüdigkeit und dem Freistehen, und wir sind eigentlich immer auf unserer Reise irgendwo freigestanden, im Fahrzeug. Und da mussten wir halt lernen, umzudenken. Dieser Kulturwandel oder diese andere Kultur anzunehmen und sich daran zu gewöhnen, halt mit dem klarzukommen.
Ja, der Wechsel von Arabisch nach Afrikanisch ist uns
schwer gefallen. In Kombination mit dem ist gerade alles zu viel.
Und ja, wahrscheinlich.
Das hat sich dann haben wir uns ein paar Tage Zeit genommen und halt mal die Karten wieder auf den Tisch gelegt und überlegt, was wollen wir eigentlich überhaupt?
Ich wollte nach Hause. Tobi wollte noch weiterreisen. Wir haben dann einen Kompromiss gemacht. Wir sind weitergereist. Nein, wir haben dann entschieden, dass wir in den Süden Afrikas fahren und dann die Westküste wieder hoch. Aber das Ganze in maximal noch 9 Monaten. Dass wir irgendwie, das hat dann einfach Sinn gemacht. Aber irgendwie eine Woche später hatte ich den positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Und dann war auch klar, 9 Monaten wird ein bisschen knapp mit all dem, weil man braucht ja noch Pufferzeit. Und hochschwanger die Westküste fahren ist vielleicht auch nicht das Allerschlauste. Also war alles stand wieder komplett Kopf. Und wir mussten wirklich uns, also wir haben dann auch entschieden, wir entscheiden jetzt noch nicht. Wir sind dann einfach mal weitergereist und haben diese neue Lebensrealität akzeptiert und uns dem geöffnet. Und erst Wochen später haben sich dann alternative Ideen gefestigt und dann Monate später, erst als ich im 6. Monat war, haben wir dann entschieden, wie wir es jetzt wirklich machen. Das war wichtig, weil sonst hätte das unsere Freiheit wieder so geraubt, die wir endlich hatten. Ja.
Wo ist das passiert? Wo war da dann schon?
Wir waren in Südafrika und haben da unser Auto nochmal komplett auseinandergebaut.
Ah, immer noch unten, okay.
Ja, das war wunderbar. Wir haben nämlich einen Chassisbruch festgestellt.
Der Rahmen war gebrochen, ja.
Gott, oh Gott.
oh Gott, ja.
Also jetzt klingt es ein bisschen so, als ob wir nur in der Türkei und in Südafrika in der Werkstatt waren, aber wir waren wirklich in jedem einzelnen Land. Und das waren 44 Länder. In jedem Land waren wir bei 1 bis mehreren Mechanikern. Das war wirklich eine Odyssee nach dem anderen. Und ja, der Abschluss hat dann eine Komplettrestauration bedeutet. Wir hatten wirklich jedes Einzelteil in der Hand. Wir haben jetzt ein galvanisiertes Chassis, wir haben nur noch Chromstahlschrauben verbaut.
Rostfreie Schrauben.
Rostfreie oder Fender jetzt. Alles komplett rostfrei.
Und das habt ihr in Südafrika gemacht?
Ja.
In 4 Wochen.
Wow. Hochschwanger.
Wow.
Das war wirklich, also Tobi hat zum Teil 48 Stunden am Stück durchgeschlafen und ich habe am
geschlafen.
gearbeitet und ich habe so 4 Stunden auf dem Werkstattboden auf einer Wolldecke ein bisschen Pause gemacht und dann auch wieder weitergearbeitet. Ich sage ja, wir waren ein bisschen getrieben.
Nein, das hatten wir ja nicht freiwillig so gemacht.
Ja.
Wir haben Cape Town eigentlich, wir hatten da richtig gute Leute kennengelernt.
Ja.
Und sind da einen Monat, waren wir bestimmt da.
Ja, 3 Wochen, glaube ich, dann wollten wir die Stadt verlassen.
Ja.
Und dann hat...
Am Tag, wo wir los wollten, haben wir festgestellt, wir haben ein großes Problem im Fahrzeug. Und dann hat die Option für uns Fahrzeug stehen lassen, nach Hause fliegen, Fahrzeug nach Hause verschiffen oder da reparieren.
Lebensentscheidungen, die er da immer
Ja.
Für mich kam halt...
Neben einer kleinen Familiengründung ist ja, da kommen noch ganz andere Dinge auch noch dazu.
Ja.
Für mich kam es halt nicht in Frage, das Fahrzeug stehen zu lassen. Es kam für mich auch nicht in Frage, nach so einer Zeit einfach nach Hause zu fliegen. Ich wollte zumindest auf dem Landweg mich langsam zu Hause annähern wieder. Mhm. Es hat sich falsch angefühlt, so lange wegzufahren und dann in den Stunden nach Hause
zu fliegen. Also wir waren da seit 2 Jahren unterwegs. 2 Jahre und 3 Monate.
Und die Geburt sollte auf jeden Fall in der Schweiz stattfinden? Oder
war das war auch noch?
Haben wir auch diskutiert. Aber wegen Versicherungsgründen und meiner Reisemüdigkeit.
Es war auch ein finanzielles Thema, halt waren da ein bisschen finanziell gegen Ende. Finanziell mittels. Halt, wären wir anfangs unserer Reise schwanger geworden, wären wir weitergezogen.
Ja.
Halt so. Genau, und dann hat irgendwie mit dem Zeithorizont, wir hatten da ein Partnerfahrzeug, das mit uns einen Teil der Strecke zurück in die Schweiz gefahren ist. Ja. Das Ganze zeitlich halt irgendwie...
Mit der Geburt, mit den anderen zu reisen zu können.
Genau, mit dem ganzen Zeitplan hat das dann 4 Wochen Zeitfenster ergeben. 4 Wochen, um das Fahrzeug halt einmal auf Null und wieder aufzubauen. Und das hat dann, wir haben da einen Ort gefunden, eine Werkstatt, die da Spezialisten sind eigentlich drauf, die restaurieren da Landys und exportieren die in die USA, also die bauen die komplett neu auf.
Wow.
Und die hatten aber eigentlich keine Zeit.
Ja, wir durften einfach in der Ecke unser Zeug machen und wenn wir Fragen hatten, sind sie schon gekommen, aber sie haben jetzt nicht das ganze Auto für uns gemacht. Ja, Tobi hat, also wir haben das gemacht, aber wir hatten halt Unterstützung bei Fragen.
Ja, wir hatten die Infrastruktur da, wir hatten unseren Platz in der Werkstatt und zur Not haben wir halt Fachunterstützung da.
Wow.
Und dann ging es halt los, ja, zuerst mal das Zuhause auseinanderschrauben, alles Einzelteile zerlegen und dann wieder zusammenbauen.
Und lackieren das, wieder zusammenbauen.
Ja.
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 Das war echt, das war eine Grenzerfahrung.
Ja.
Das war echt eine Grenzerfahrung.
Mental und körperlich.
Ja. Ja.
Ja, sehr schön.
Und dann kam noch dazu, dass halt eigentlich Projekt noch nicht ganz abgeschlossen, dann Martina nach Hause geflogen ist.
Mhm.
Und ich eigentlich alleine nach Hause gefahren bin. Mit dem Zeitdruck im Nacken, halt pünktlich zur Geburt zu Hause zu sein.
Wow. Halleluja.
Und das war für mich schon was, das ich unterschätzt hatte. Also von über 2 Jahre zusammen im Fahrzeug leben und dann von jetzt auf gleich alleine da alles bewerkstelligen. Und da merkt man so auf einmal, was die andere Person eigentlich alles gemacht hat, jeweils im Fahrzeug.
Ja. Ja, klar.
Ja. Und man gewöhnt sich dann schrittweise dran, den Alltag selbst zu bewältigen. Und Martina ist dann im 9. Monat in Marokko nochmals dazugestoßen. Sie ist nach Marokko geflogen von der Schweiz aus, um mit mir zusammen, oder das, damit wir zusammen halt die Endetappe Marokko-Schweiz abschließen können. Und da war dann genau das Gegenteil der Fall. So, ich war endlich angekommen, alleine im Fahrzeug und so hatte meine Routinen und dann auf einmal musste ich wieder Platz machen. Und so.
Du musstest viel Platz machen, weil ich war sehr ich kann sagen,
eigentlich schon wieder für Dreie denken. Ja, cool.
Hochschwangere cool. Frau im Auto und so. Für sie war natürlich klar, ja, ich bin wieder da, ja, ist alles wie früher, nichts hat sich verändert und für mich war die Zeit dazwischen. Es war so, wow. Genauso wie es am Anfang alleine war, war es dann wieder halt dann zu zweit. Ja. Aber wir haben uns dann eigentlich rasch wieder eingegroovt und genau so sind wir dann zu Hause angekommen. Mhm. Und nach 2 Wochen zu Hause ist dann Leo, unser erster Sohn, zur Welt gekommen. Das ging für mich zu Hause Schlag auf Schlag weiter. Eine Punktlandung, würde ich sagen, ja.
Ja.
Genau.
Klasse. Schön. Wie ihr seht, das hatten wir ja so im ganz Groben, wir hatten ja auch keinen Plan, aber jetzt sieht man, wie sich unser Plan erfüllt. Wir würden jetzt noch kurz den Cliffhanger noch ein bisschen auflösen, dass man so ganz kurz nochmal auf das Filmprojekt kommt, um
ja,
dann
wir haben
eben auch, ja. Ja, um dann in einer zweiten Folge, liebe Leute, das ist jetzt mal ein Novum bei mir, aber das ist einfach zu geil, wie das hier sich auch dann entwickelt hat. Mal ein bisschen philosophischer unterwegs gewesen, ne, zu dritt jetzt hier. Dieses Filmprojekt noch mal kurz erwähnen, würde ich sagen. Wir haben jetzt sehr schön diesen ersten großen Abschnitt gesehen. Da gibt es ja dann eben noch weiteres. A, ein zweites Kind und B, dieses Filmprojekt, wovon wir schon am Anfang gesprochen haben. Aber da würde ich jetzt gerne mit euch noch mal kurz eingehen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, was das dann bedeutet, dass es halt auch irgendwann mal ausgestrahlt und dazwischen wird es dann eben die zweite Folge geben, oder? So machen wir das.
Ja, ich glaube, in der zweiten Folge könnte man noch so viel besprechen. Zum Beispiel auch, wir waren 48 Stunden in Äthiopien in einem Gefängnis. Wir hatten da Pass und Handy weg und wusste nicht, was passiert. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass unser Auto 1000 Kilometer mitten in der Wüste ein großes, großes Problem hatte. Es gibt ganz viele Themen noch, aber eben dafür kann man auch unseren Film schauen. Aber wir haben natürlich im Podcast auch nochmal ein anderes Format, wo man ein bisschen tiefer tauchen kann. Aber wir erzählen natürlich sehr, sehr gerne, wenn wir uns nochmal sehen oder hören, noch genauer, wie das alles entstanden ist mit unserem Film. Wir waren da jetzt nämlich auch gut 2 Jahre beschäftigt, einen Kinofilm zu produzieren, der im September am 3. Premiere feiert in der Schweiz.
In welcher Stadt? Wo geht's los? Oder gibt es gleich einen Rollout?
Die Premiere ist in Herisau, das ist bei St. Gallen. Und wir werden zuerst auch die Ostschweiz bespielen. Und wenn das gut läuft, wenn das Interesse groß ist, dann wollen wir gerne auch nach Deutschland expandieren. Mhm. Aber das ist eine Riesenbürokratie mit Kinos und Verleihung. Und jetzt müssen wir zuerst den Schritt Ostschweiz machen und dann sehen wir weiter.
Ja, und so kommt auch wieder was Neues dazu, ne? Nämlich Filmproduzentin und Filmproduzent, Regisseur und Hauptdarsteller seid ihr eh schon jetzt gewesen.
Ja.
Also, freut mich ganz, ganz besonders, dass es jetzt so auch geworden ist, jetzt auch in unserem Gespräch und auch bei euch. Es hat mich auch richtig fasziniert, das auch mal so im Detail zu hören, mit der Aussicht, eben dann letztendlich für alle, die hier heute zugehört haben, dass es da noch weitergeht, dass es noch weitere Details gibt. Du hast schon ein paar schöne Sachen erzählt, da gibt es noch ganz, ganz viel. Ich freue mich schon drauf. Ich habe mir auch vorgenommen, da zur Premiere zu kommen. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber auf jeden Fall wird vorher der zweite Podcast eingespielt. Genau, der zweite Podcast wird eingespielt und auch ausgestrahlt. Also das wird dann im August oder so sein. Liebe Fans da draußen, bleibt uns hold sozusagen, hört uns weiter zu. Ich bedanke mich erstmal jetzt bei euch beiden. Wünsche euch weiterhin alles Gute, viel Erfolg mit allem, was ihr anpackt. Das scheint ja dann am Schluss doch immer zum Besten zu werden. Und ja, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, weil das wird es auf jeden Fall geben, das nächste Mal.
Danke vielmals und auf Wiederhören.
Ja, auch von meiner Seite her. Vielen Dank. und tschüss.
Ciao, ciao.
So, ihr lieben Weltenbummler und Landyfans da draußen. Das war Teil 1 von 2 mit Martina und Tobias Baumüller. Denn ich kann euch sagen, ich hätte gerne noch stundenlang weitergehört, aber so haben wir uns jetzt für diese Teilung entschieden. Was mich an dieser Geschichte ganz besonders fasziniert, Olga, ihr Land Rover 300 TDI war nicht einfach das Transportmittel. Sie war der eigentliche Dreh- und Angelpunkt der ganzen Reise. Sie hat die zwei gebremst, wenn sie zu schnell waren. Sie hat sie in Werkstätten geschleppt, die zu Freundschaften fürs Leben führten. Und sie hat in 44 Ländern immer wieder bewiesen, dass Pannen keine Rückschläge sind, sondern Türen. Das Filmprojekt, das wir heute nur kurz angedeutet haben, immer weiter über Grenzen hinaus, läuft ab dem 3. September 26 in den Schweizer Kinos an. Mehr dazu im Podcast Teil 2 im August. Den Kinostart merken wir uns aber doch jetzt schon mal vor, oder? Wer Martina und Tobias bis dahin folgen möchte, also bei Instagram findet ihr die beiden unter Olga on Tour, ein Wort, mit Unterstrich am Ende. 31.900 Follower können sich nicht irren und ich folge denen übrigens auch schon ganz schön lange. Jetzt noch kurz zu euch. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann ist es jetzt der richtige Moment. Dort, wo ihr ihn jetzt gestreamt habt, könnt ihr ihn auch abonnieren und bewerten. Und wer mir ein paar Sternchen dalässt, dem bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Weil das ist das, was Podcaster irgendwo auch antreibt, immer weiterzumachen. So wie auf einer langen Reise, denn bald kommen wir mit euch schon ins 5. Jahr. Mehr über den Podcast und über mich findet ihr auf www.landyundleute.com sowie auf Insta, Facebook und LinkedIn. Wer selbst zu Gast sein möchte und seine Geschichte mitbringt, einfach melden unter hallo-landy-und-leute.com. Und jetzt allzeit gute Fahrt. In meiner Hand bei Luft unterm Differential. Und falls euch am Straßenrand mal ein Sonnenschirm mit eurem Heimatbier darauf begegnet, haltet an. Man weiß nie, was daraus wird. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören oder allzeit bei Insta und Co. wiedersehen. Bis dahin, eure Landratte.